90 plus on air. Matchday. 5 Fragen zu den Top-Ligen in Europa auf meinsportradio.de.
Hass gehört nicht ins Stadion. Solche Gefühle sollte man gemeinsam mit seiner Frau daheim im Wohnzimmer ausleben. Das sagte einst der Hobbyphilosoph Berti Vogts und er hat recht. Aber im europäischen Fußballwochenende, an diesem Wochenende, da stecken trotzdem eine ganze Menge negativer Emotionen. Zumindest 2 Hassduelle haben wir im Programm und auf die blicken wir jetzt mit unseren 5 Fragen an das Fußballwochenende voraus. Ach ja, und 3 gewagte Prognosen haben wir auch noch für euch hier bei 90 Plus und Air Matchday mit unseren Experten von 90 Plus, mit Manuel Behlert, Marius Merk und Steffen Grunwald. Hallo ihr drei.
Servus.
Dann fangen wir doch aus deutscher Sicht mit dem Hassduell des Wochenendes an. Werder Bremen gegen den Hamburger SV. Da gibt es ja auch jede Menge Geschichten, die sich um dieses Nordderby ranken. In dieser Saison ist es mal wieder ein Duell um die Abstiegsplätze oder gegen den Abstieg, zumindest für den HSV, der ja schon unten drin steht auf Platz 17. 17 Punkte bisher auf der Habenseite hat Werder Bremen. Hat 23, also momentan noch auf der sicheren Seite, aber ein Sieg des HSV am Wochenende und dann könnte das alles sich schon wieder ein bisschen anders entwickeln. Dann sehe es schon wieder etwas positiver aus für den HSV. Wir blicken mal auf diese Partie voraus und fragen den Sympathisanten des HSV, Steffen nämlich von 90 Plus. Steffen, haucht das Nordderby dem HSV neues Leben ein?
Sympathisant ist natürlich nett formuliert. Ob das Nordderby dem HSV neues Leben einhaucht, bleibt natürlich abzuwarten. Dafür ist die Lage einfach zu brisant, aber du hast es angesprochen, Bremen mit 23 Punkten, aktuell auf Platz 15. In Bremen herrscht relativ viel gute Laune, also das ist angesichts der Tabelle eigentlich gar nicht so verständlich, da man auch trotz des im Moment ganz guten Vorsprungs immer noch recht tief unten drin mitmacht. Zuletzt gab es ein enttäuschendes 0:1 beim SC Freiburg. Da ist natürlich auf der Seite der Bremer viel Enttäuschung gewesen und auch Wut, gerade aufgrund einiger Schiedsrichterentscheidungen, die in den 50-50-Entscheidungen dann eher Tendenz Richtung Freiburg entschieden worden sind. Dennoch, wie gesagt, der allgemeine Tenor ist recht positiv. Die Fans sind angetan von dem aktuellen Fußball, der in Bremen gespielt wird. Und dementsprechend hat man auch eine recht lockere Atmosphäre, nach außen hin jedenfalls. Und es scheint so, als wenn viele Bremer aktuell einfach den Derby-Sieg schon fest eingeplant haben. So scheint es, aufgrund dessen, was man in den sozialen Netzwerken so liest. Und das ist in Hamburg aktuell eher nicht so der Fall. Da herrscht dann doch eher viel Pessimismus. Da wird mit Störgeräuschen neben dem Platz für Schlagzeilen gesorgt, ob beabsichtigt oder unbeabsichtigt, sei mal so dahingestellt. Fakt ist allerdings, dass die sportliche Verfassung äußerst brisant ist, mit gerade mal 18 Toren aus 23 Spielen weiß man, glaube ich, wo der Schwachpunkt der Hanseaten oder der Hamburger Hanseaten liegt. Und seit Hollerbach das Amt des Trainers übernommen hat, muss man sagen, hat sich die Defensive weitaus stabilisiert. Da wird allgemein nicht mehr so viel brennt nicht mehr so viel an. Nichtsdestotrotz muss man einfach sagen, dass die individuellen Fehler aktuell einfach tödlich sind. So war es auch beim jüngsten Heimspiel der Hamburger, wo es Leverkusen durch Bailey in Führung gegangen ist, nachdem Santos im eigenen 16er den Ball verdödelt hat. Und das sind die Genickbrüche des Hamburger Spiels aktuell und deswegen steht man auch vollkommen zu Recht unten drin.
Und wer Schalke schlägt und Wolfsburg schlägt, der gewinnt eigentlich gegen den HSV sicherlich locker. So denkt man momentan in Bremen. Manuel, der HSV unter Hollerbach, jetzt hat Steffen gesagt, Defensive ist stabilisiert worden, aber die Ergebnisse haben sich trotzdem nicht nennenswert verändert und vor allem nicht verbessert. Ist der Trainereffekt dort verpufft?
Ja, ich finde schon, man hat einen kleinen Impuls gespürt, als Hollerbach übernommen hat. Ich finde auch gerade, wie gesagt, das Spiel in Leipzig, wie Steffen eben schon angedeutet hat, war positiv. Aber die großen Offensivprobleme, die der HSV hat, ich meine jetzt noch nicht mal nur die 18 Tore, die man da sieht, sondern auch, finde ich, allein die Tatsache, dass man sich so wenig klare Torchancen herausspielt. Und wenn man sich klare Torchancen herausspielt, werden die teilweise kläglich vergeben. Ich finde, das ist das größte Problem. Das kann Hollerbach auch nicht nur durch gutes Zureden lösen. Hollerbach ist ein Trainer, der sehr viel dann für Zweikämpfe steht, für Kompaktheit. Aber wie sich daraus ein Offensiv was entwickeln soll, das sehe ich ein bisschen kompliziert. Das könnte auch das Hauptproblem sein für das Spiel gegen Bremen. Klar, den jungen Arp kann man das jetzt nicht alles aufbürden, aber Bobby Wood spielt eine absolut enttäuschende Saison. Im Moment ist, finde ich, der einzige wirklich belebende Effekt in der Hamburger Offensive ist Kostic, der aber auch ein bisschen zu viel Streuung hat und das Aufwand und Ertrag stehen da auch in keinem guten Zusammenhang. Also es ist insgesamt ein bisschen schwierig im Moment, finde ich, beim HSV, sich offensiv irgendwie große Chancen herauszuspielen, und wenn dann noch die Effizienz mangelhaft ist, dann sieht es eben so aus, wie es im Moment aussieht, und dementsprechend habe ich da jetzt auch keine große Hoffnung, dass sich das in den nächsten Wochen ändern wird. Ich weiß nicht, Nikolai Müller sollte jetzt bald wieder mit dem Ball trainieren, wenn ich es richtig mitbekommen habe, aber das könnte auch noch ein paar Wochen dauern, bis er wieder zur Verfügung steht. Ja, da sehe ich keine große Lösung im Moment, ehrlich gesagt.
Offensiv, Marius, sieht es bei Werder zumindest momentan ein bisschen besser aus, war aber auch nicht die ganze Saison über so. Die haben auch erst insgesamt 21 Tore, gerade mal 3 mehr als der HSV momentan geschossen. Aber so in letzter Zeit, da finden sie den Weg zum Tor. Ist das der Einfluss vom neuen Trainer beim HSV, bei Werder?
Ja, lässt sich zumindest so erklären. Zumindest hat die Mannschaft wieder angefangen, offensiv stärker aufzutreten, seit der neue Trainer da ist. Aber dass die Mannschaft eine gewisse Offensivqualität hat, das war auch schon unter dem Vorgänger Alexander Nuri so. In der letzten Saison, wo die Bremer auch zuerst angefangen, die Saison mit Viktor Skripnik weitestgehend länger unten drin standen und Nuri dann im Herbst übernommen hatte, hat man sich vor allem auch wegen der Offensivqualitäten aus dem unteren Tabellenfeld herausgespielt, und in diesem Jahr scheint es jetzt ähnlich zu laufen. Also wenn die Mannschaft kompakter steht, mehr Selbstvertrauen hat und die Automatismen besser greifen, sind die Bremer auf jeden Fall in der Lage, für eine Mannschaft, die eigentlich da unten drin steht, guten Offensivfußball zu spielen. Das hat man vor allem im Heimsieg gegen den VfL Wolfsburg gesehen, als die Wölfe relativ verdient mit 3-1 geschlagen worden sind. Und man hätte auch in dem Spiel gerne noch, meines Erachtens, ich habe es gesehen, 1 oder 2 Tore mehr schießen können. Florian Kainz hat da einen Doppelpack gemacht. Die Qualität in der Offensive ist bei Werder durchaus vorhanden, und mit Kohfeldt scheint er jetzt auch wieder ein Trainer zu sein, der es schafft, sie regelmäßig auf dem Platz zu zaubern. In Freiburg aber, und das ist das Problem, hat man wieder gezeigt, dass die Konstanz an der Weser noch ein wenig abgeht. Also man darf nach so einem Heimspiel wie gegen Wolfsburg dann nicht in Freiburg so sang- und klanglos verlieren. Also da hat man auch offensiv wenig auf den Platz gebracht. Aber ich denke, wenn Kohfeldt das hinbekommt, hat man schon mal einen Riesenvorteil gegenüber den meisten Mannschaften, die da unten drin stehen, vor allem gegenüber dem HSV.
Steffen, ich sprach die Brisanz dieser Partie an. In der Geschichte gab es ja schon diverse Vorfälle auch bei diesem Spiel. Da ist die Papierkugel von vor, ich glaube jetzt mittlerweile 9 Jahren, noch das harmloseste. Was erwartest du rund um dieses Spiel?
Also ich befürchte leider, dass es auf jeden Fall zur Ausschreitung kommen wird. Nicht nur aufgrund der geladenen Stimmung innerhalb des Hamburger Fanlagers. Man hat in den vergangenen Jahren immer wieder Bremer Attacke auf den HSV-Mannschaftsbus erlebt, sei es die Farbbomben, die letztes Jahr kurz nach dem BVB-Busanschlag auf den HSV-Bus geworfen worden sind. Sowas in der Richtung ist, denke ich mal, auch dieses Jahr nicht unwahrscheinlich. Wobei ich sagen muss, dass ich hoffe, dass gerade die jungen HSV-Spieler sich davon nicht verunsichern lassen. Aber wie ich eben auch schon gesagt habe, das Hamburger Fanlager kocht teilweise ganz schön vor Wut. Ich hoffe, dass sich das wirklich nur im Stadion entlädt, um die Mannschaft nach vorne zu peitschen und nicht um irgendwelche Gewalttaten zu verüben. Das Spiel wird mächtig Feuer geben. Dafür ist Bernd Hollerbach auch bekannt, dass er es schafft, über Emotionen zu kommen. Aber ob das reicht, steht natürlich auf einem anderen Blatt. Objektiv betrachtet muss ich sagen, dass das Spiel einfach für Werder Bremen spricht. Die haben in den letzten Jahren gerade im heimischen Stadion gegen den HSV meist wesentlich besser ausgesehen, waren griffiger, waren bissiger, wirkten einfach fokussierter auf die Partie. Auch letztes Jahr, obwohl der HSV mit 1-0 in Führung gegangen ist, haben die Bremer das Spiel noch drehen können. Mit sowas Ähnlichem ist objektiv betrachtet auch diesmal zu rechnen. Subjektiv sage ich natürlich, ich hoffe, dass Serien reißen werden. So hat der HSV seit dem 2. Spieltag keinen Auswärtssieg mehr erlangen können. Generell seit 3 Spielen gegen Bremen ohne Sieg und seit 10 Bundesligaspielen im Allgemeinen sieglos. Wenn eine Serie davon bricht, wäre es auch schon mal die halbe Miete. Frei nach HSV-Supporter Timo Horn, das hat er heute auf Twitter wiedergegeben, das fand ich ganz passend. Aber wie gesagt, auf dem Papier ist Bremen natürlich Favorit, nicht nur aufgrund des Heimvorteils.
Und welchen Tipp würdest du abgeben, wenn du das Herz mitsprechen lässt? Darfst du jetzt ausnahmsweise.
Dann würde ich dann doch auf jeden Fall zumindest eine Punkteteilung für wahrscheinlich halten, ja, sofern es denn möglich ist. Allerdings ist natürlich auch ein Auswärtssieg, wie auch immer der zustande kommen soll, mein Wunschergebnis.
Auf jeden Fall ist für beide eigentlich ein Sieg Pflicht, damit es eben dann in der Tabelle positiver aussieht, sowohl für den HSV als auch für Werder. Manuel, wer holt den Sieg? Oder glaubst du auch an einen Unentschieden?
Nee, ich denke, Werder ist stärker. Kurz und knapp 2-1 Bremen.
Marius, kannst du es auch so kurz und bündig machen?
Ja, aber nur mit dem Unterschied, dass ich im HSV kein Tor zutraue. Das wird ein 2-0 Werder.
Also, sind wir gespannt, was am Samstag 18:30 im Topspiel des Bundesliga-Wochenendes dann tatsächlich bei rauskommt. Wir werden es verfolgen, werden es uns angucken und werden uns gleich nach England begeben, denn da steht auch ein Hassduell auf dem Programm. Manchester United gegen den FC Chelsea. Allerdings sind da nicht die Vereine großartig verfeinert, sondern eher die beiden Trainer. Das machen wir gleich hier bei 90 Plus und R-Matchday auf meinsportradio.de.
Die Formel 1 auf meinsportradio.de wird dir präsentiert von motorsporttotal.com und formel1.de. Einer der bedeutendsten Sports Awards der Welt. meinsportradio.de begleitet exklusiv die Verleihung des Laureus World Sports Awards 2018. Alles Wissenswerte zu den Nominierten, umfangreiche Hintergrundinformationen und Interviews mit den Preisträgern. Kevin Scheuren berichtet für dich von den Laureus World Sports Awards 2018. Exklusiv auf meinsportradio.de. Abonniere jetzt den Podcast auf meinsportradio.de/Laureus oder in unserer kostenlosen App für iOS und Android.
Zweites Spiel vom Wochenende, auf das wir vorausschauen hier bei 90 Plus und R-Matchday auf meinsportradio.de. Manchester United gegen den FC Chelsea. Ein Hassduell, denn die beiden Trainer, die sind sich keineswegs grün. José Mourinho und Antonio Conte, die mögen sich schon seit Jahren nicht und das ganze Hickhack zwischen den beiden wurde auch vor wenigen Wochen dann nochmal wieder neu aufgewärmt. Verbale Scharmützel gab es zwischen den beiden und Mourinho hat unter anderem gesagt, für jemanden wie Conte habe ich nur noch Verachtung übrig. Marius, am Wochenende also viel Brisanz in diesem Duell und da haben wir noch gar nicht die Tabellensituation letztlich beguckt, aber auch da ist es ja zwischen beiden sehr eng. Auch da ist im Grunde keiner oder darf keiner verlieren, für beide auch ein Siegpflicht und das wäre wahrscheinlich für den einen wie für den anderen gerade gegen den Intimfeind noch besonders süß.
Ja, also davon kann man ausgehen, dass keiner der beiden Übungsleiter, die an dem Tag an der Linie stehen werden, gegen den anderen verlieren will. Chelsea momentan als Vierter, nur 3 Punkte hinter dem zweiten Manchester United. Bei dem Vorsprung von Manchester City kann man ja fast sagen, dass es eine neue Meisterschaft in England ausrufen kann. Da geht es nur noch um the best of the rest und United momentan wie schon seit Wochen auf der Pole Position, aber die anderen Mannschaften haben gerade durch die Schwächephase von der Mannschaft von José Mourinho in den letzten Wochen etwas Boden gut gemacht. Liverpool, die waren mal ganz weit hinten dran, sind nur noch 2 Punkte hinter United. Chelsea war auch schon weiter abgeschlagen, auch jetzt nur noch 3 Punkte. United gerade in den letzten Wochen sich sehr schwach präsentiert. Komischerweise seit der Ankunft von Alexis Sanchez, dessen Integration sich bisweilen noch ein bisschen schwer gestaltet. Das letzte Ligaspiel war furchtbar in Newcastle, da hat man mit 1-0 verloren durch einen Standard, den der eigene Innenverteidiger Chris Smalling durch eine Schwalbe in der eigenen Hälfte verschuldet hat. Sowas habe ich, glaube ich, auch noch nie erlebt und ich gucke schon ziemlich lange jetzt Fußball. Ja, vor allem das Verhältnis von Paul Pogba und José Mourinho gibt viele Fragezeichen aktuell auf. Es soll möglicherweise zerrüttet sein, wie man in den Medien liest. Mourinho hat das zwar dementiert, aber gestern saß Pogba auf der Bank bei dem Champions-League-Spiel in Sevilla, wo die Mannschaft sich abermals in nicht guter Verfassung präsentiert hat, wobei man hier auch einwerfen muss, dass einige Spieler eben für dieses Spitzenspiel am Wochenende geschont wurden. Auf der anderen Seite Chelsea, zwischen Conte und Mourinho ist dieser War of Words im Januar nochmal extrem hochgekocht, dass nachdem man schon in der Vergangenheit einige Spitzen ausgetauscht hatte. Ironischerweise lief es aber auch dann zu diesem Zeitpunkt bei Chelsea überhaupt nicht. Um den Deadline Day hat man 2-mal in der Liga mit je 3 Treffern Unterschied verloren. wo schon angefangen wurde, über eine Entlassung von Conte zu spekulieren. Demnächst gab es wieder ein bisschen aufsteigende Form, die Siege gegen West Bromwich, die letzter momentan in der Tabelle sind und eher Taxis klauen, anstatt irgendwie anders sportlich auf sich aufmerksam zu machen. Und gegen Zweitligist Hull im FA Cup, es waren jetzt Leistungen, die ich nicht so überbewertet habe, aber die Leistung gegen Barca in der Champions League war umso beeindruckender. Das war das beste Spiel von Chelsea, was ich seit langem gesehen habe. Und vor allem Eden Hazard und William sind in dem Spiel erneut aufgefallen. Gerade William war extrem gut aufgelegt. Und also die eine Mannschaft schwindet sich so ein bisschen auf dem absteigenden Ast, die anderen auf dem Aufsteigen, hat einen Aufwärtstrend. Und mit dem Hintergrund noch von dem Trainerkrieg kann das auf jeden Fall ein tolles Spitzenspiel werden.
Man könnte ja punktetechnisch dann gleichziehen, Chelsea und Manchester. 53 Punkte Chelsea, 56 Punkte Manchester. Manuel, was ist da los zwischen Pogba und Mourinho?
Schwer zu sagen. Ich weiß jetzt auch nicht, was da intern läuft. Jedenfalls geben sich relativ viel Mühe, gerade Mourinho das in den Medien zu beschwichtigen und da gar keine Nebenkriegsschauplätze aufkommen zu lassen. Ich denke, die Leistung von Pogba in den letzten Spielen, in denen er gespielt hat, ich habe jetzt zwar nicht alle Manchester-Spiele in den letzten Wochen gesehen, aber die war so ein bisschen, ja, die ging so ein bisschen einher mit der Leistung der Mannschaft. Ich finde auch, das hat auch ein bisschen was damit zu tun, dass Matic in den letzten Wochen meiner Meinung nach auch nicht so optimal war. Einfach auch die Harmonie im zentralen Mittelfeld nicht so vorherrscht. Ich habe jetzt gegen Sevilla gestern, muss ich zugeben, zwischenzeitlich mal weggenickt, aber ich habe auch das Spiel teilweise verfolgt und habe dann Pogba, der ja relativ früh zu seinem Einsatz kam, gesehen. Das war gestern auch kein Spiel, wo er glänzen konnte. Da konnte eigentlich kaum einer glänzen, außer David De Gea, der teilweise unfassbar gehalten hat. Also ich weiß nicht, ob man da wirklich mehr draus machen muss. Sicherlich ist da im Moment ein bisschen, gibt es da ein paar Probleme bei Manchester United, aber ich glaube nicht, dass die sich überhaupt nicht mehr über den Weg gucken können oder sowas. Ich denke eher, dass das eine Formschwäche von Pogba ist und dass Mourinho mit den Aussagen vielleicht auch versucht, den Spiel ein bisschen zu kitzeln.
Das ist ja was Mourinho kann wie kein Zweiter. Nebenkriegsschauplätze aufmachen, das ist das eine, aber eben auch seine Spieler dann zu stimulieren mit solchen öffentlichen Äußerungen. Steffen, glaubst du, das hat Erfolg?
Ich glaube, wir dürfen uns wirklich auf eine komplett offene Partie freuen. Einen klaren Favoriten mag ich hier auch nicht hervorheben, gerade aufgrund der Champions-League-Leistung des FC Chelsea, die wirklich gegen Barcelona eine beeindruckende Vorstellung geliefert haben, wo Antonio Conte auch zu Recht sagt, wir haben das perfekte Spiel gemacht und uns dann einen Fehler erlaubt. Und trotz der kleinen Krise von Manchester United ist mit denen auch jederzeit zu rechnen, sowohl als Team als auch die Einzelspieler. Und es wären ja Geschichten wie diese, wenn man sagt, ausgerechnet ein Pogba schießt vielleicht Manchester United zum Sieg. Ich mag, also eine Prognose mag mir da nur sehr schwer fallen, aber ich glaube, wie eben schon gesagt, dass das wirklich eine offene, auch hochklassige Partie werden kann.
Also du legst dich da nicht auf einen Tipp fest. Manuel, was sagst du?
Es ist schwierig zu sagen. Ich würde Richtung Unentschieden tendieren, aber man hat ja gesehen, dass Conte Chelsea tatsächlich in diesen Top-Spielen gut einstellen kann. Das hat man gegen Barca gesehen, da ist der Matchplan komplett aufgegangen. Allerdings war der Plan eben auch, sich so weit wie möglich vom Ballbesitz zu entfernen und die anderen mal kommen zu lassen, Räume eng zu machen, dann schnell umzuschalten. Hat gerade William teilweise den Ball lange, lange in die andere Hälfte getragen. Das kannst du gegen Manchester United nicht machen, weil wenn du den Ball überlässt, dann überlassen die dir wieder den Ball und dann gibt es ein fürchterliches Fußballspiel. Also ich kann mir schon vorstellen, dass irgendwann einer mal ein bisschen das Visier offen machen muss, aber ich denke, 1-1, wenn ich mich festlegen müsste, wäre so mein Tipp.
Marius, wenn man jetzt die Statistik zugrunde legt, dass United 11-mal in den letzten 14 Heimspielen ohne Gegentor geblieben ist, kannst du da dich dem Tipp von Manuel anschließen?
Teilweise schon, aber man muss auch bedenken, dass ich glaube, gegen keine andere Premier League Mannschaft hat United eine negative Bilanz. Also seit Gründung der Premier League 1993 nur gegen Chelsea und die Bilanz bestand schon zu Zeiten von Sir Alex Ferguson. Also mit Chelsea kommt die Mannschaft, ja, gegen die United, wie gesagt, die schlechteste Bilanz insgesamt hat. Also ich denke aber auch, dass keiner der Trainer unbedingt, also verlieren möchte, alles daran setzen wird, gerade nicht zu verlieren. Und deswegen denke ich eigentlich auch, dass es womöglich am ehesten torlos ist, unentschieden wird.
Also sind wir gespannt, wie es ausgeht. Am Sonntag um 15.05 Uhr ist der Anpfiff. Wir werden das Ganze natürlich verfolgen. Manchester United gegen den FC Chelsea. Und am Sonntag findet dann auch noch das Duell zwischen Arsenal und Manchester City statt. Allerdings nicht in der Premier League. Das Duell der beiden in der Premier League findet erst 4 Tage später statt. Carabao Cup ist das Stichwort. Und da wird der erste Titel dieser Saison ausgefochten zwischen Arsenal und Man City, und das ist gleich Thema bei uns hier bei 90 Plus on Air Matchday auf meinsportradio.de.
Hören, was andere denken. meinsportradio.de. Like it auf Facebook/meinsportradio. Winter Games, der Olympia-Podcast auf meinsportradio.de. Vom 9. bis 25. Februar berichten Andreas Thies und Malte Asmus täglich von den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang. Abonniere jetzt den Podcast und sei immer informiert. Winter Games, die Olympischen Winterspiele auf meinsportradio.de.
Es geht um den ersten Titel dieser Saison für Manchester City oder für den FC Arsenal. Carabao Cup, der wird ausgespielt am Sonntag um 17.30 Uhr. Dort findet das Finale statt. Und für Pep Guardiola und Manchester City ist es, ja, nicht mehr die Chance, das nationale Triple in England zu holen, denn die erste Chance, die haben sie schon vergeigt. Die haben nämlich im FA Cup gegen Wigan verloren und damit die ersten Titelambitionen des Jahres da schon hergeschenkt. Aber der Carabao Cup, der Cup mit diesem doch etwas sperrigen Namen, der Ligapokal, könnte man dann vielleicht einfacher sagen, gegen Arsenal ist jetzt also die nächste Möglichkeit, da bloß nicht normal was zu verspielen. Manchester Citys Bilanz in der Liga kennen wir, 72 Punkte, 23 Siege, nur eine Niederlage. Arsenal dagegen 45 Punkte, der Abstand zwischen den beiden Teams in der Liga riesig, aber das ist ja jetzt ein Pokalspiel an diesem Wochenende und von daher ganz eigene Gesetze. Oder Manuel, wer hat die besseren Chancen aus deiner Sicht?
Absolut, das ist ein Pokal-Endspiel. Arsenal hat sich zuletzt in den letzten Jahren immer wieder gut präsentiert, gerade im FA Cup. Der Carabao Cup oder früher Carling Cup oder der hat ja schon ganz viele Namen gehabt, wird in England ja von den Top-Teams nicht als der wichtigste Pokal angesehen. Dient normal eher dazu, ein paar jüngere Spieler heranzuführen und ein bisschen zu rotieren. Aber wenn du mal so weit bist, dass du im Halbfinale bist, dann willst du auch weiterkommen, Turnier gewinnen, und genauso geht es nämlich gerade auch Arsenal und City. Für Arsenal ist es, abgesehen von der Europa League, wo es auch einige Mitbewerber gibt, die einzige Chance auf den Titel. Manchester City, ja klar, ein paar Tage nachdem man aus dem FA Cup ausgeschieden ist, will man nicht gleich den nächsten Titel wegwerfen. Ich denke schon, dass das City als Favorit in das Spiel geht, aber in einem Spiel hat Arsenal auf jeden Fall die Qualität, Man City zu schlagen. Arsenal wird heute Abend in der Europa League gegen Östersund auch den einen oder anderen Spieler schonen, den einen oder anderen zwangsläufig, wie Aubameyang, der nicht spielberechtigt ist, oder Özil, der zuletzt ein bisschen erkältet war. Ich denke, dass beide dann relativ konzentriert und relativ ausgeruht in das Duell gehen können. Ich weiß nicht, ob jetzt City das Ding schon in der Tasche hat. Das kann ich mir nicht vorstellen. Arsenal in den letzten Wochen mitunter wirklich mit guten Leistungen, gerade Monreal ist in einer herausragenden Form, Özil, Mkhitaryan und Aubameyang harmonieren ganz gut miteinander. Es fehlt so ein bisschen die Form bei einigen Offensivspielern, und jetzt ist natürlich Lacazette mit noch ein paar Wochen verletzt, was auch nochmal ein Faktor ist. Aber auch City hat das ein oder andere kleine Wehwehchen, also es ist ganz schwer für Arsenal, das Ding über die Bühne zu bringen, gerade weil City in der Offensive unglaublich viel Qualität hat, das Spiel machen wird, aggressiv spielen wird, viel angreifen wird. Dann muss Arsenal in der Defensive stabil sein. Das ist in dieser Saison häufiger mal ein Problem gewesen. Der Punkt ist aber auch, dass Arsenal ganz gut kontern kann, jetzt noch mehr Geschwindigkeit hat durch Aubameyang, und dass ich denke, dass mindestens 2-3 hochkarätige Chancen dabei herausspringen. Und wenn Arsenal eine davon nutzt, vielleicht sogar in Führung geht, dann kann das ein ganz, ganz schweres Spiel für City werden, und ich würde wirklich sagen, es ist auch eine Verlängerung möglich, also ich kann mir da alles vorstellen in dem Spiel.
Weil der Pokal eben seine eigenen Gesetze hat. Marius, aber Arsenal ist auch eine Pokalmannschaft, das hat man in den letzten Wochen und, letzten Jahren vor allen Dingen immer wieder gesehen.
Ja, klar, Arsenal glaube ich jetzt 2014, 15 und 17 Pokalsieger geworden, auch sich dadurch zum Rekordpokalsieger gemacht. Generell ist das ein Titel, der Carabao Cup, der ein bisschen niedriger als der FA Cup anzusetzen ist. Aber dennoch ist es so, dass auch in diesem Wettbewerb, wo in den ersten Runden oftmals Jugendspieler und Reservespieler ran dürfen, der Ersatztorwart meistens spielt, bis auf den Ersatztorwart dann im Finale fast die stärkste Mannschaft aufläuft. So hat zumindest Manchester United im letzten Jahr das Finale gegen Southampton bestritten und so auch gewonnen. Also wenn man dann auch mal in dem möglicherweise oftmals ungeliebten Wettbewerb tatsächlich im Finale steht, nehmen es die Trainer dann schon ein bisschen ernster. José Mourinho hat das ja auch in der Endabrechnung der letzten Saison die ganze Zeit zumindest hervorgehoben. Wir haben 3 Titel geholt, da fiel auch der Carabao Cup rein, damals noch Carling Cup oder wie auch immer der Name da war. Wir haben ja schon gesagt, der ändert sich ziemlich oft. Ja, also man kann davon ausgehen, dass auch City am Sonntag wie auch Arsenal beide mit starken Mannschaften auflaufen werden würden. City hat sich ja im letzten Jahr nicht unbedingt als Pokalmannschaft hervorgetan, aber die Niederlagen haben sich auch großmals eben nur gegen Wigan zugetragen. Mhm. Gegen die hat man schon zum dritten Mal in den letzten 5 Jahren verloren im FA Cup. Kann man ja fast froh sein, dass es am Sonntag dann nur gegen Arsenal geht.
Woran machst du die Niederlage gegen Wigan fest? Wo würdest du den Grund sehen?
Ja, Wigan hat es wie in all den Jahren zuvor sehr eklig gemacht, defensiv gut gestanden und dann eben die Nadelstiche gesetzt. Das haben sie im Pokalfinale 2013, als sie ein abgestiegener Erstligist waren und in der Nachspielzeit das im Finale das 1-0 gemacht haben. Das haben sie dann in der Saison später, als sie 2-1 bei City gewonnen haben, da war, glaube ich, Uwe Röster sogar Trainer von Wigan, da als Zweitligist City dann rausgeschmissen und jetzt 2-3 Jahre später dann erneut als Drittligist. Also dieselbe Taktik funktioniert immer wieder. Und scheint so zumindest das Kryptonit von City zu sein, egal unter welchem Trainer.
Also mal gucken, ob Arsene Wenger dann diese Blaupause irgendwie nutzen kann, um dieses Duell dann für sich zu entscheiden und für Arsenal dann einen Titel einzufahren. Steffen, so ein Sieg für Arsenal im Carabao Cup, würde der Wengers Position stärken?
Das wage ich eher zu bezweifeln. Also natürlich, Titel ist Titel und ich glaube, jeder in London oder jeder Arsenal-Anhänger wird froh darüber sein, dann wieder einen Titel für sich gewonnen zu haben, aber nichtsdestotrotz, das Ansehen des Titels ist schlicht und ergreifend nicht so hoch wie zum Beispiel der Ligatitel oder auch ein internationaler Pokal und meiner Meinung nach bedarf es dann schon mehr als ein Sieg über Manchester City im Carabao Cup Finale, aber nichtsdestotrotz, die Arsenal Verantwortlichen haben ja meist dann doch ihren eigenen Kopf und viele haben ja schon letztes Jahr mit einer Trennung gerechnet, dann gab es die Vertragsverlängerung, von daher ist es schwer abzusehen, wie die Verantwortlichen Wengers Position Ende dieser Saison bewerten werden.
Naja, und der Carabao Cup ist der kürzeste Weg nach Europa. Also wenn Arsenal da nicht mehr auf dem normalen Weg Richtung Europa kann, wäre das natürlich dann schon für seinen Club eine feine Sache. Manuel, glaubst du, es gelingt am Wochenende?
Ja, ich lehne mich da mal weit aus dem Fenster und sage, Arsenal wird das Ding irgendwie gewinnen. Um Marius nochmal ganz kurz die Wissenslücke von eben nochmal aufzuklären. Letzte Saison hieß der Carabao Cup noch EFL Cup und davor hieß er Capital One Cup und davor erst Carling Cup. Also das ist der hieß auch mal Milk Cup und Coca-Cola Cup. Also das nur zur Vollständigkeit. Aber ich sage 2-1 für Arsenal nach Verlängerung.
Marius?
Bevor das hier ausartet.
Ja, Marius, was sagst du?
Ich gebe Manu recht. Ich glaube auch, dass Arsenal das vielleicht einen Tick ernster angehen wird und den Titel holen wird. Ich glaube auch schon in der regulären Spielzeit, aber ich lege mich auch fest, dass es ein 2-1 wird. Aber eben schon nach 90 Minuten.
Steffen, du sagst aber was anderes. Du sagst jetzt mal, das ist ein super, super Cup und den gewinnt Pep.
Super, super Cup nicht zwingend, aber ich sag, dass Pep das den Pokal holt und tippe auf ein 3-1 nach 90 Minuten.
Also viele Tore möglicherweise am Wochenende dann im Carabao Cup. Sonntag 17.30 Uhr, der Anpfiff im Emirates Stadium in London zum Duell Arsenal gegen Manchester City um den Ligapokal. Und wir blicken gleich vom Ligapokal in La Liga zu Sevilla gegen Atletico. Verfolgerduell in Spanien, das gleich Thema bei uns hier bei 90 Plus on Air Matchday auf meinsportradio.de.
Sendung verpasst? Kein Problem. Alle Sendungen gibt es auch als Podcast auf meinsportradio.de. Starting Grid live, 1. März, 20 Uhr. Sei dabei, wenn dich unsere Formel-1-Experten Kevin Scheuren, Ole Waschkau und Christian Nimmervoll zu ihrer ersten Live-Sendung 2018 begrüßen. Schalte ein oder komm direkt in die Sendung und diskutiere mit unserem Formel-1-Team. Adde Kevin bei Skype über kevin.scheuren oder rufe an unter 0228 82 36 9469. Starting Grid live, 1. März, 20 Uhr auf meinsportradio.de, im Web und in der App. Keep racing.
90 Plus und Airmatchday auf meinsportradio.de. Wir blicken auf die vierte unserer fünf Partien vom europäischen Fußballwochenende voraus und schauen auf das Duell zwischen Sevilla und Atletico in Spanien. Atletico Zweiter in der Tabelle. 7 Punkte hinter Barcelona. Mit 55 Zählern stehen sie auf diesem Verfolgerplatz. Und Sevilla ist Fünfter in der Tabelle. 39 Punkte, klafft also schon eine riesige Lücke zwischen Sevilla und Atletico. Das ist ja schon fast ein kleiner Klassenunterschied zwischen den beiden Mannschaften, zumindest das, was die Tabelle aussagt. Steffen, jetzt treffen beide Teams aufeinander. Wird es so ein deutlicher Unterschied, wie die Tabelle aussagt, oder gibt es da was Engeres?
Deutlich würde ich auf keinen Fall sagen. Dafür ist Atletico Madrid einfach auch nicht bekannt. Die spielen eine sensationelle Saison, stehen völlig verdient auf Platz 2. Und angesichts der Tordifferenz 36 zu 9 Tore merkt man auch wieder, dass das Erfolgssystem Diego Simeone einfach greift in Madrid. Er ist ja dafür bekannt, dass er dass seine Mannschaft defensiv super kompakt steht, kaum was zulässt und offensiv dann die entscheidenden Nadelstiche setzt durch unter anderem Antoine Griezmann. Und genau das ist dieses Jahr der Fall. Die Siege sind meist nicht deutlich. Das sind dann 1-0-Siege, 2-0-Siege, selten dann auch mal 3-1, 3-0-Siege. Und das ist der Unterschied einfach, dass man das Bollwerk in der Defensive hat und vorne dann eine Angriffsreihe, die trifft, wenn es darauf ankommt. Und deswegen ist mit einem Schützenfest, so wie Sevilla es neulich gegen Eibar erleiden musste, mit so einem nicht zu rechnen. Es wird eher eine knappe Partie werden, bei der Sevilla dennoch keinesfalls chancenlos ist.
Sevilla aber schon mit 9 Niederlagen in dieser Saison und in der Heimtabelle, ja gut, da stehen sie auf Platz 5. Die Auswärtstabelle sagt für Atletico aber genauso wie die Heimtabelle Platz 2. Marius, wie sieht das aus deiner Sicht?
Naja, zumindest zeigt das Torverhältnis vom FC Sevilla, wie die Saison ungefähr läuft. Also mit einem Torverhältnis von 31 zu 35 Treffern ist man in der Regel nicht auf Platz 5. Da das Torverhältnis ist ja nicht erst durch diese herbe Niederlage in Eibar zustande gekommen, sondern einfach nur die Tatsache, dass man, wenn man die Spiele gewinnt, in der Regel relativ knapp macht. Auch gestern hat sich gezeigt in der Champions League gegen Manchester United, dass Sevilla große Probleme hat vor dem gegnerischen Tor. Eine Spitzenmannschaft, die jetzt zu diesem Zeitpunkt in Spanien sogar weniger Tore als Atletico geschossen hat, ist für mich nicht mal eine richtige Spitzenmannschaft. Gestern hätte man sich zum Beispiel gegen United in eine hervorragende Position für das Rückspiel bringen können, hätte das Spiel vielleicht sogar 2-0, ja 3-0 nicht, aber 2-0 gewinnen können, hat die Chancen nicht genutzt. Und ich denke, das ist das Problem, was sich schon durch die ganze Saison bei Sevilla zieht. Und dementsprechend wird gerade gegen die Defensivexperten von Diego Simeone eine richtig schwere Aufgabe am Sonntag.
Das ist ja das typische Simone-Stil, eben hinten dicht stehen, richtiges Bollwerk aufbauen, aber trotzdem offensiv immer wieder Nadelstiche setzen und gefährlich werden. Manuel, aus deiner Sicht bei Atletico der wichtigste Mann am Wochenende?
Das ist schwierig zu sagen. Ich denke, es wird natürlich auf Griezmann ankommen vorne in der Offensive, aber für mich ist am wichtigsten eigentlich, dass Sevilla jetzt wirklich gegen United 90 Minuten an die Grenze gehen musste und dass Atletico heute mit einem 4-1 im Gepäck zu Hause gegen Kopenhagen spielt und wirklich, auch wenn sie keinen unglaublich breiten Kader haben, auf 4, 5, 6 Positionen rotieren können. Koke, Saul vielleicht draußen, Griezmann könnte heute auch draußen sitzen, in der Abwehr könnte Godin draußen sitzen, sie könnten im Tor wechseln. Also ich denke, da kommt eine frischere Mannschaft nach Sevilla und ich denke, das könnte gerade für die Auswärtsmannschaft ein Vorteil sein. Wenn Sevilla dann das Spiel machen muss, vielleicht sogar noch mehr investieren muss, mehr laufen muss, mehr Sprints gehen muss als Atletico, die dann mit einer großen Kompaktheit kommen. Und ich denke, wenn Atletico das da in Führung geht, sehe ich sie einfach zu stark, um da noch zu patzen. Wie gesagt, also da gibt es viele Faktoren, die für Atletico sprechen. Aber Sevilla, wie Marius eben schon gesagt hat, hätte gegen United gewinnen müssen, hatte auch Offensivchancen, wird wahrscheinlich in der Offensive, vermute ich, nachdem Muriel gestern einen ziemlich unglücklichen Auftritt hatte, wechseln, wird Ben Yedder bringen, der zwar auch mit einem Wechsel in Verbindung gebracht wird, aber potenziell für mich etwas besserer und etwas effizienterer Stürmer ist. Also ich denke, Sevilla muss, um was zu holen, auf jeden Fall in Führung gehen. Wenn sie hinten liegen, ist die Sache erledigt.
Und was glaubst du, wird am Ende für ein Ergebnis auf der Anzeigentafel stehen?
Ich denke 1-0 für Atletico.
Marius?
Ich sehe es relativ ähnlich. Ich bin heute irgendwie die ganze Zeit d'accord mit Manu, aber es ist halt nun mal so. Also ich glaube, dass auch Atletico sich 1-0 oder 2-0 durchsetzen wird, aber ich habe keine Zweifel, dass Atletico das Spiel gewinnt.
Steffen, eben hast du gegengehalten, als wir über Arsenal und Manchester City gesprochen haben. Hältst du jetzt auch gegen?
Diesmal werde ich meinen Kollegen dann doch zustimmen müssen. Ich sage auch, dass Atletico 1-0, maximal 2-0 gewinnen wird und der Champions League-Zug für Sevilla damit, was die Liga angeht, endgültig abgefahren ist.
Also, dann werden wir mal uns überraschen lassen. Sonntag 20.45 Uhr Anstoß, also bei Sevilla gegen Atletico. Und zur gleichen Zeit, parallel dazu, findet in der Serie A auch ein Match statt, nämlich das Match der Roma gegen Milan. Auch das sehr interessant. Die Roma Dritter in der Tabelle, weiter Abstand allerdings hinter Juve und Napoli, aber nur ganz knapp vorm Lokalrivalen Lazio. Da geht's dann auch darum, die Champions League Plätze natürlich abzusichern, denn auf Platz 5, da steht auch Inter und die sind auch nur 2 Punkte hinter der Roma. Und bei Milan, ja, da pirscht man sich ja noch mal so ein bisschen ran an die internationalen Plätze, rollt so ein bisschen das Feld von hinten auf. Die Ergebnisse stimmen ja mittlerweile wieder halbwegs und da kommt man Sampdoria doch wieder sehr nahe, ist schon punktgleich. Mal gucken, ob man am Wochenende weiter punkten kann. Das gleich bei uns hier bei 90 Plus und Airmatchday auf meinsportradio.de.
Das meinsportradio.de Bundesliga-Tippspiel. Tippe die Spiele der Fußball-Bundesliga und gewinne. Nach Saisonende winkt ein Jahresabo von 11 Freunde oder No Sports. Und jeden Spieltag hast du die Chance auf das aktuelle Heft von 11 Freunde und No Sports plus ein Überraschungsgoodie. Das Bundesliga-Tippspiel auf meinsportradio.de. Mach jetzt mit. Alle Infos und Teilnahmebedingungen findest du auf meinsportradio.de/Tippspiel. Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes.
Roma gegen Milan, das nächste Match, auf das wir hier vorausblicken bei 90 Plus und R Matchday auf meinsportradio.de. Ja, der Eingangsjahr, das Bild vom Hass und von Hassduellen aufgemacht, über die wir heute hier in der Sendung sprechen. Bei dem Spiel, da kriege ich auch Hass. Vor allen Dingen, wenn dann der Kommentator wieder sagt, der AS Rom spielt gegen den AC Mailand. Wird der Italiener in mir verrückt. Die Roma und im Grunde, wenn man ganz, ganz kritisch ist, auch die AC Milan. Weil die Associazione Calcio, so wäre die Verwendung des bestimmten Artikels eigentlich richtig. Aber wir wollen jetzt nicht päpstlicher sein als der Papst. Wir gucken lieber auf das Sportliche bei dieser Partie voraus. Milan könnte mit einem Auswärtssieg bis auf 6 Punkte an die Roma rankommen, also sogar noch an der Champions League ein bisschen schnuppern. Die Frage an Manu Behlert, schaffen die das?
Ja, das ist schwierig. Klar, Milan hat jetzt einen Aufwärtstrend. Ich finde auch, dass sie sich unter Gattuso stabilisiert haben, also unter Montella. Das war nicht gut, auch wenn man sagen musste, dass man bei den ganzen Kaderveränderungen der ganzen Sache ein bisschen Zeit geben musste. Aber man sieht, dass es unter Gattuso auch relativ schnell in die richtige Richtung ging. Milan hat, wie ich eben bei Atletico schon angesprochen habe, natürlich auch den Vorteil, dass sie heute in der Europa League gegen Ludogorets nicht mehr verausgaben müssen. Sie haben 13-0 im Hinspiel auswärts gewonnen, werden auch heute wieder ein paar Spieler rausnehmen, um dann am Sonntagabend topfit zu sein. Sie haben jetzt mehr Selbstvertrauen, man merkt ihnen die breitere Brust auch auf dem Platz an. Die Europa League ist auf jeden Fall Pflicht zu erreichen. Wie gesagt, sie träumen jetzt mittlerweile wieder von der Champions League, auch wenn sie sich einfach mit der Zielsetzung, denke ich, ein bisschen zurückhalten und einfach von die typische Plattitüde raushauen, sie denken von Spiel zu Spiel. Aber ich denke, wenn sie beim Top-Team wie der Roma gewinnen, dann kommt natürlich noch ein bisschen mehr Selbstvertrauen in die Mannschaft, dann wird die ganze Sache noch ein bisschen interessanter, rückt noch enger zusammen und einfach dann würde die Form im Gegensatz zu den anderen Konkurrenten um die Plätze 3 bis 4 für Milan sprechen. Ich denke auch, dass man sich in der Europa League je nach Auslosung im Achtelfinale oder vielleicht sogar im Viertelfinale noch nicht unglaublich verausgaben muss. Da haben wir auch einen relativ breiten Kader. Wenn der noch gut zum Einsatz kommt und die Ergänzungsspiele auch nochmal in ihrer Form sich ein bisschen steigern, dann sieht das Ganze doch wieder sehr gut aus. Die Frage ist nur, wie die Roma jetzt auf das 2-1 in Donetsk reagiert. Also in der ersten Halbzeit war die Roma relativ gut gestern, hat das Spiel ziemlich gut im Griff gehabt. Dzeko mit einer herausragenden Vorarbeit für Ünde, da haben sie es 1-0 gemacht. Haben sich danach aber in der Abwehr ein bisschen zu häufig ausspielen lassen. Das kannte man so nicht. Gerade Manolas hat in 2-3 Situationen extrem gepennt. Das ist ein bisschen untypisch für ihn. Dass Donetsk mit den ganzen Brasilianern in der Offensive Fußball spielen kann, hätte sich die Roma auch vorher überlegen können. Wurde Donetsk eingeladen zu Torchancen. Das darf man gegen Milan überhaupt nicht machen. Aber ich sehe die Roma auch in der Lage, auf jeden Fall eine Leistung abzurufen, mit der sie auch ein positives Ergebnis erreichen können.
Marius, dieses von Manuel eben angesprochene Champions-League-Duell gegen Schachtar Donetsk, nehmen Sie da diese negativen Aspekte raus oder sagen Sie, ach komm, Auswärtstor geschossen, passt schon?
Ja, schwierig. Dafür war man eigentlich zu Beginn im Spiel zu überlegen, als dass man das jetzt einfach so abhaken könnte und sagen, ja gut, haben wir ein Auswärtstor, aber haben eine Niederlage. Also ich denke, dass sich die Mannschaft und Trainer die Eusebio die Francesco auf jeden Fall ärgern wird, da man gerade zu Beginn viele Chancen hat liegen lassen. Gerade auch, ich denke jetzt an eine Szene von Edin Dzeko, der von Perotti fantastisch freigespielt wird und den Ball mit der Innenseite so schwach abschließt, dass der Torwart ihn sogar festhält. Und es gab mehrere Szenen davon zu Beginn, wo quasi vielleicht noch nur der letzte Pass fehlt und man ist alleine vom gegnerischen Gehäuse. Ein Auswärtstor ist eigentlich bei der Anfangsphase auch viel zu wenig und jetzt hat man Kräfte gelassen, ist weit gereist und kommt quasi nur mit einem Auswärtstor zurück. Also ich glaube eher, dass da die negativen Gefühle nach dem Spiel überwiegen werden. Und das kann sich natürlich auch gerne bis Sonntag mit sich tragen.
Steffen, was glaubst du, welche Ausgangsposition ist netter? Ein Spiel um die goldene Ananas gegen Ludogorets oder dieses Champions-League-Duell?
Also ich glaube tatsächlich, dass die Roma sich nicht so leicht von dem, ja, ich sag mal, Schock erholen wird, dass dann doch einfach auch aufgrund der ersten Halbzeit nicht zwingend abzusehen war, dass sie das Spiel noch aus der Hand geben werden. Milan, wie Manu das anfangs gesagt hat, wird natürlich heute mit der zweiten Garde vermutlich auflaufen und dementsprechend frischer in die Partie starten können. Und unabhängig des Ergebnisses, also ein Weiterkommen ist ja eigentlich, alles andere wäre eine Farce. Und von daher wird Milan wohl mit etwas mehr Selbstvertrauen in die Partie starten können. Und aufgrund der aktuellen Verfassung ist damit ein Auswärtssieg auch alles andere als ausgeschlossen.
Und wenn man sich die letzten Ergebnisse von Milan anguckt, aus den letzten 6 Spielen allein 5 Siege und nur ein Unentschieden, das ist auf jeden Fall was, was die sehr gerne sicherlich unterschreiben würden. Die Frage ist jetzt, wie geht's aus am Wochenende, Steffen?
Ich tippe tatsächlich auf Milan und sage, es wird ein knapper 2-1 Erfolg.
Manu, Milan oder Roma?
Ich denke, es geht 1-1 aus.
Und so ähnlich sagt auch Marius, wird es wohl ausgehen. Marius, damit kommen wir jetzt schon mal zu einer gewagten Prognose fürs Wochenende.
Ja, die ist, wenn so viele meiner Mitredner mir zustimmen, dann ist sie ja vielleicht schon gar nicht mehr so gefragt. Aber ich prognostiziere es trotzdem mal, dass Milan ja auch am Wochenende bei der Roma zumindest punkten wird oder gar gewinnen wird. Also ich bin der Meinung, dass die Roma gerade durch die weite Reise in die Ukraine da Kräfte gelassen haben wird, mehr Kräfte als Milan in der Europa League lässt. Momentan haben sich die Rossoneri so wieder so ein bisschen, das können sich das Glück erarbeiten, man steht wieder kompakter und hat dann auch so einen kleinen Lauf und ich denke, dass diese ganzen Aspekte im Zusammenspiel da am Sonntagabend den Unterschied machen werden und deswegen glaube ich auch, dass Milan, ich wollte eigentlich 2-1 sagen bei der Roma, gewinnt, jetzt sage ich aber 1-0, damit ich wenigstens ein bisschen weg von meinen Mitrednern bin.
Aber auf jeden Fall verkürzen sie damit dann wahrscheinlich den Rückstand auf die Roma und schnuppern wieder an den internationalen, vor allen Dingen auch an den Champions-League-Plätzen. Und das wäre ja auch in der aktuell angespannten finanziellen Lage bei Milan gar nicht so verkehrt. Man weiß ja nicht genau, wie es jetzt überhaupt finanziell um die Mannschaft bestellt ist, aber das wird sich sicherlich auch in den nächsten Wochen dann mal etwas erhellen und vor allem die sportliche Situation wird dann vielleicht nach dem Wochenende deutlich heller sein, als sie momentan schon ist. Wir gucken auf weitere gewagte Prognosen und fragen Manu, der hat sich um die Bundesliga gekümmert und vor allen Dingen auch um das eigentliche Topspiel. Denn Werder Bremen HSV, da steht zwar offiziell Topspiel drauf, aber das eigentliche Topspiel, wenn man von der Tabellenposition her guckt, findet am Sonntag um 14.30 Uhr statt, nämlich Bayer Leverkusen gegen Schalke 04, quasi das Verfolgerduell. Aber du kannst da keiner der beiden Mannschaften oder den Anhängern keine große Hoffnung machen, dass da wirklich am Ende auch der Haupt-Bayern-Verfolger zu sehen sein wird.
Nee, meine gewagte Prognose ist, dass A, Leverkusen und Schalke sich Remis voneinander trennen und B, die Konkurrenz zumindest zwei von drei Punkte einfahren werden. Also ich denke, das ist ja schon häufig der Fall gewesen ist in dieser Bundesliga-Saison, dass Mannschaften, die eine riesen Chance hatten, sei es in direkten Duellen, sei es durch Patzer der Konkurrenz, einfach mitgepatzt haben oder direkten Duelle nicht gewinnen konnten. Und genauso, denke ich, wird es auch bei Leverkusen und Schalke aussehen. Ich kann mir sehr guten Unentschieden zwischen beiden Teams vorstellen. Ich finde Leverkusen zwar im Moment relativ ordentlich, aber gerade die Niederlage beispielsweise gegen die Hertha hat auch gezeigt, dass da immer noch nicht die Konstanz ist, die sie eigentlich gerne hätten. Schalke hat jetzt gegen Hoffenheim letzte Woche endlich mal den Sack zugemacht mit dem 2-0, obwohl es am Ende noch trotzdem noch mal eng wurde nach dem 2-1. Und ich denke, auch wenn man die Ausgangsposition der Konkurrenz sieht, also Dortmund spielt zu Hause gegen Augsburg, Frankfurt spielt in Stuttgart und Leipzig zu Hause gegen Köln, das sind keine ganz einfachen Spiele, aber ich denke, wie schon gesagt, dass zwei dieser drei Teams ihre Spiele gewinnen werden. Und dann sind Schalke und Leverkusen ja die Mannschaften, die eben nicht so gut aus diesem Wochenende herauskommen.
Also keine guten Hoffnungen dann für die beiden Clubs, für Schalke und für Leverkusen, kann Manu jedenfalls euch nicht machen, wenn ihr Fans einer dieser Mannschaften seid. Und wir kommen zur dritten gewagten Prognose. Da geht's nochmal in die Premier League zurück, zu einem, ja, indirekt auch zu einem Match, über das wir schon gesprochen haben. Aber Steffen sagt, du sagst, Manchester United wird diesen zweiten Platz, den Best of the Rest, nicht behalten.
Genau, deswegen habe ich mich vorhin auch mit einer Prognose eher zurückgehalten. Ich sage nämlich, dass Manchester United den zweiten Tabellenplatz verlieren wird, weil A, sie gegen den FC Chelsea nicht gewinnen werden und B, Liverpool als Tabellendritter, zu Hause noch ungeschlagen, gegen West Ham einen Heimsieg einfahren wird. Und aufgrund dieser Ergebnisse wird Liverpool dann an Manchester United vorbeiziehen. Damit neuer, ich will nicht sagen Verfolger von Manchester City werden, aber der nächste Best of the Rest, wie du es gesagt hast, werden. Und West Ham, naja, hat mit 46 Gegentoren jetzt nicht wirklich eine stabile Defensive als Tabellenzwölfter. Und diese Defensive wird meiner Meinung nach gut überfordert sein mit dem Angriff um Salah, Mané und Co. von Liverpool. Und vor dem Champions-League-Duell, was kommende Woche stattfindet, brauchen sie auch nicht zu schonen. Das Hinspiel gegen Porto haben sie ja souverän mit 15-0 für sich entscheiden können. Und dementsprechend können sie dem Kampf um die Champions-League-Plätze die volle Aufmerksamkeit schenken. Das Duell gegen West Ham nahezu in Bestbesetzung bestreiten. Und dementsprechend hoffentlich meine gewagte Prognose bestätigen.
Also Manchester United verliert den zweiten Tabellenplatz. Wir werden auch das natürlich sehen und wir werden das überprüfen. Und das war's dann auch für heute hier bei 90plus und rmatchday auf meinsportradio.de. Malte Asmus bedankt sich bei Manuel Behlert, bei Steffen Grunwald und bei Marius Merck für die Teilnahme an unsere Experten von 90plus. Und wir schließen, wie wir die Sendung angefangen haben, mit einem Zitat von Berti Vogts. Der hat mal, und das müssen wir ein bisschen abwandeln, damit es dann auch passt. Die Breite hinter der Spitze ist unglaublich groß. Das trifft auf die Bundesliga zu, auf die Premier League und auf die spanische Liga auch und im Prinzip auch auf die italienische, wenn wir die Abstände uns da nochmal vor Augen führen. Danke Jungs und bis nächste Woche.
Der DHB-Pokal auf meinsportradio.de. Live das Viertelfinale zwischen dem deutschen Meister Rhein-Neckar-Löwen und dem SC DHFK Leipzig. Am 6. März ab 19 Uhr auf meinsportradio.de. Im Web und in der App.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.